Schön. Klasse, ne? Wenn man das so kann, das ist immer einfach klasse. Das freut mich so sehr. Ich wünsche euch auch einen schönen guten Abend und hoffe, dass es ein Abend wird, der nicht bloß schön und gut ist, sondern ein Abend, der Sinn macht für Zeit, in der wir gerade leben und hoffentlich dann auch für die Ewigkeit, auf die wir alle zusteuern, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht. Aber da liegt eine Ewigkeit vor uns. Für manche hat sie schon längst begonnen, im Herzen, und für manche steht sie noch so vor der Tür, weil das Herz noch zu ist und da nicht viel Ewigkeit da ist. Aber möge es Gott schenken, dass eben diese Zeit heute Abend dazu beiträgt auch, dass es uns ein bisschen weiterhilft. Dieses Thema mit dieser ganzen Frage der Vergangenheit, ich bin Dietmar sehr dankbar, dass er das so erzählt hat. Ein bisschen was so, war sehr, sehr ähnlich, verlief mein Leben. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe meine Mama beerdigt vor, glaube ich, 11 Jahren jetzt mittlerweile. Sie ist an Alkohol gestorben und die Familie, das war ein einziges Chaos gewesen. Und ich habe auch versucht, irgendwie diese Vergangenheit irgendwie davon zu laufen. Und mein Leben hat sich das bewahrheitet, was mal jemand sagte: Versuch nie, deine Vergangenheit davon zu laufen, die ist immer schneller als du. So ist es. Es muss auch was geben, das schneller ist als ich, und die Vergangenheit ist immer schneller als du. Das ist ja so, manche Menschen meinen, einen Platz zu wechseln, und bloß mit dem Platzwechsel wird sich alles verändern. Nee, wird sich nicht, weil ich bin ja auch wieder da. Das ist ja das. Das gleiche Herz, das gleiche Denken. Es ist nur das Umfeld, hat sich ein bisschen geändert. Aber ich bin wieder dabei. Wie es mal jemand sagte, so, wenn du die perfekte Gemeinde gefunden hast, dann ist es schon gar nicht mehr perfekt, weil du dann dort bist. Also das fand ich so einen ganz interessanten Gedanken so im Leben, so dieses Versuchen, seine Vergangenheit irgendwie davon zu laufen. Und die uns immer wieder einholt, weil es ein Teil unseres Lebens einfach ist. Und ich dachte dann an zwei andere Bilder, ich möchte nicht so viel von meinem Leben erzählen, zwei Menschen, die ich kennengelernt habe im Leben, zwei Frauen, eine, die hat ein paar verschiedene Ausbildungen gemacht, eigentlich wie du, Dietmar, und die wollte einfach nur was beweisen. Und die ist hart geworden und die hat geweint und die hat so viele Fehler gemacht in den Berufen, die sie erlernt hatte, weil das nie ihr Herzenswunsch war. Aber sie hat es nur gelernt, um den Menschen zu beweisen, dass sie es auch kann. Weil sie wurde geboren von einer Frau, die eine Affäre hatte mit den amerikanischen Soldaten. Dieser amerikanische Soldat ging wieder zurück nach Amerika, die Frau blieb zurück in Deutschland und sie war die Tochter von einem Gemeindeleiter und es war eine absolute Katastrophe. Ganz, ganz liebe Christen, diese Eltern, aber diese Eltern, die haben sie da tragen, diese Schmach, diese Scham, und dann haben sie diese Tochter dazu gezwungen, entweder das Kind abzutreiben oder das Kind wegzugeben. So weit kann es gehen. Und sag niemals nie. Wer sich im Kino ein bisschen auskennt, sagte schon James Bond. Und ich breche da nicht den Stab über niemanden. Plötzlich ist es da, diese Scham, diese Schande. Und deswegen sag niemals nie, weil man nie weiß, wenn man nicht in der Situation ist, wie man wirklich tatsächlich reagiert. Aber bei der Frau war es dann so und sie hat sich dazu entschieden, das Kind auszutragen, das Kind gleich wegzugeben nach der Geburt. Und dann ist das Kind von verschiedenen Familien zu verschiedenen Familien und zu verschiedenen Familien gekommen. Und immer wieder hat das Kind dann, als es ein bisschen größer wurde, gehört: Du wirst es eh nie schaffen, kein Wunder, dass du da wieder versagst, denk mal, woher du wirklich kommst. Und dann hat diese junge Frau alles Mögliche versucht, das irgendwie hinter sich zu lassen, diese Vergangenheit. Und ist immer wieder dran gescheitert. Und dann durfte ich so irgendwann mal verheiraten. Und das war der schönste Tag für mich. Bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben. Weil als sie an einen Punkt kam, an dem sie erkennen durfte, dass ich meine Vergangenheit nicht davonlaufen kann und auch gar nicht muss, sondern ich darf mich ihr stellen, diese Vergangenheit. Und ich darf die Vergangenheit ablegen, weil wenn ich sie nicht ablege, die Vergangenheit, wird sie mich irgendwann erlegen. Menschen, die ihre Vergangenheit nicht ablegen und gejagt sind von ihrer Vergangenheit, die gleichen manchmal wirklich wie Tieren, die gejagt sind, die gehetzt sind durch diese Welt. Und es würde ich irgendwann erlegen. Du wirst dem erliegen, der Erschöpfung, der Frustration, dem Zorn, dem Hass, der Bitterkeit, der Lieblosigkeit. Es würde ich erlegen, wenn du es nicht ablegst. Aber wie ablegen? Das ist ja auch immer so diese Frage. Das ist eine gute Idee, Mensch, bombig. Jawohl, das machen wir alle. Und es hat mir so gefallen, da euer Lied, das ihr ganz am Anfang, glaube ich, gesungen habt, ruf mich an in der Not. Das ist das Angebot des lebendigen Gottes. Weil unsere Vergangenheit abzulegen, das ist für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Und es ist die Wahrheit. Ich kann es nicht ablegen, dass meine Mama an Alkohol gestorben ist. Ich kann es nicht ablegen, dass ich sie sah kontinuierlich in ihrer Situation. Und ich kann es nicht oft ablegen, wisst ihr, die Gefühle, dieses Schmerz, das ich mir selbst zugefügt habe, dann in mein Leben als Teenager, was ich alles gemacht habe und was dann plötzlich wieder hochkommt, das eine Last ist, das eine Schuld ist, das eine Scham ist. Ich kann das nicht einfach so ablegen. Das reicht nicht, dass ich es auf ein Blatt Papier schreibe und dann heftig es irgendwo hin und dann ist es weg. Nee. Und es gibt ja heute ganz moderne Trainingsmethoden. Du kannst dich an den fließenden Fluss stellen und kannst alle deine Gedanken und deinen Schmerz und deine Vergangenheit diesen Fluss übergeben und dieser Fluss wird es dann wegtragen. Und ich lebte mal eine lange Zeit am Bodensee und da haben wir viele Gäste gehabt in unserem christlichen Jugendzentrum und ein Gast kam dann mal zu mir und sagte, Heinz, ich war am Bodensee und ich habe all meine Vergangenheit und all meine Sachen und alles dem Bodensee übergeben. Da habe ich gesagt, musst aufpassen, weil irgendwann kommt ein Sturm am Bodensee und er schlägt hohe Wellen. Die Bibel sagt, ruf mich an in der Not, in deiner Not. Und die Vergangenheit kann eine Riesennot sein. Die Vergangenheit, Missbrauch. Die Vergangenheit, ich komme aus einer asozialen Familie, die Vergangenheit, ich bin immer gescheitert, die Vergangenheit, ich habe so oft versprochen, dass ich das nie mehr machen werde und wieder habe ich es getan. Die Vergangenheit, wie oft haben mich Menschen enttäuscht, so wie es der Dietmar sagte. Und es gibt da skurrile Dinge, wie Menschen versuchen, ihre Vergangenheit zu entfliehen. Ich sprach auch mal in einer anderen Gemeinde, da war auch ein klasse Chor und ich habe dann hinterher dann ein bisschen gesprochen so mit den Leuten und dann sprach eine Frau, die mitsang aus dem Chor, ein bisschen mit mir und fragte mich, was ich denn sonst noch so mache fürs Leben. Und dann fragte ich sie, was sie denn sonst so macht fürs Leben. Und dann hat sie mir ein bisschen erzählt aus dem Leben und dann hat sie mir gesagt, ja, und außerdem eben singe ich gerne in diesem Chor. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, was ich glaube? In der Hölle werden mal viele Leute sein, die haben in so einem Chor gesungen. Und die Frau hat es weinen begonnen und sagte, das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Und die hat dann aus ihrem Leben erzählt. Aus ihrem Leben, das viele gar nicht wussten. Aber sie meinte, durch das, dass ich da mit dabei bin, kann ich dem entfliehen, diesem Leben. Und wenn es nur für eine Stunde ist. Und die Worte, die sie gesungen hat, die wurden nie wahr in ihrem Herzen. Nie. Es war eine Ehebrecherin. Und an den Abend hat sie Jesus eingeholt. Und an den Abend hat sie sich einer Frau zugewandt, die an dem Abend mit da war, auf die ich sie hingewiesen habe. Und an dem Abend hat diese Frau ihr Leben Jesus gegeben. Sie hat es abgelegt. Abgelegt. Wisst ihr, das, wenn wir es nicht ablegen, wird es uns erlegen. Und die Bibel sagt, Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Er hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Hat er nicht. Das ist unser Schubladendenken. Der hat's verdient, der hat's nicht verdient, der hat's verdient, der hat's nicht verdient. Aber Gott hat kein, der denkt nicht so. Und wie kann ich das ablegen? Eben das Unmögliche, das mich immer wieder einholt, was es immer sein mag. Diese bitteren Gedanken, dieser Zorn, diese Lust, diese Schande, dieser Schmerz, der mich runterzieht. Dieser Fluch, der immer in meinem Leben da ist, in meinem Herzen. Dieser Hass. Und ich kämpfe immer wieder dagegen an und ich habe schon 5 Bücher drüber gelesen und ich war bei 5 Therapeuten gewesen und mit ihnen habe ich geredet. Und einstmals kam eine Frau zu Sigmund Freud, der selbst mit seinem Leben nicht fertig wurde. Der Vater der tiefen Psychologie. Der selbst mit seinem Leben nicht fertig wurde, ein Weiberheld war, geplagt von seiner Lust. Und eine Frau sprach mit ihm über ihr Leben und ich sprach und sprach und sprach und irgendwann hat er gesagt, Frau, hören Sie auf, bin ich Gott, dass ich Ihnen Ihre Sünde vergeben könnte? Ich werde nicht fertig mit dem, was Sie mir da erzählen, das kann ich Ihnen nicht wegnehmen. Also ich kann nicht das Unmögliche möglich machen. Aber die Bibel spricht von einem Gott, der das Unmögliche möglich macht. Und der in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns deutlich zu machen, dass er das Unmögliche möglich machen kann, dass er Menschen, die nicht liebenswert sind, lieben kann. Dass er Menschen, die gefangen sind in ihrer Lust und ihrer Bitterkeit, in ihrem Hass, in ihrem Zorn. In ihrer Lust und ihrem Frust, dass er diese Menschen freisetzen kann. Und ihnen eine Vision geben kann für dieses Leben. Rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten. Ich will dich erretten. Das steht, dieses Wort. Ich will. Das ist, was ich will, sagt der lebendige Gott. Das Kreuz sagt uns aus, ich will dich erretten. Du musst nicht versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Musst du nicht. Du musst auch nicht versuchen, deine Vergangenheit zu entfliehen. Die würde ich immer einholen. Das Kreuz sagt dir, du darfst deine Vergangenheit ablegen. Und was der Dietmar sagte, dass Jesus unter seiner Last brach, letztendlich war es ja die Last unser aller, die auf ihn gelegt wurde, unter der ist er ja zusammengebrochen. All diese Frust, all diese zerplatzten Träume, all diese Illusionen, für die Menschen kämpfen und ringen und hoffen. All diese Tränen, all dieses Blut, das vergossen wurde, all dieser Zorn, der aufstieg in den jungen Herzen, die immer wieder erniedrigt wurden, du wirst es eh nicht schaffen und du guck doch mal, wo du herkommst. Nie, nie, nie. All diese Lust, wie in dem Leben dieser einen Frau, mit der sie nicht fertig wurde. Irgendwie hätte ich es gerne abgelegt, aber jedes Mal muss ich es wieder tun. Wie mir eine andere Frau sagte. Die sind manchmal ein bisschen offener und ehrlicher als Männer. Das ist tatsächlich so. Weil wir Männer sind ja auch ganz anders. Ne? Wir Männer weinen nicht, wir schwitzen nur durch die Augen. Wie diese eine Frau, die auch nicht fertig wurde mit ihrem Leben. Weil sie auch gefangen war im Ehebruch und nicht weiterkam im Leben und die Frau mich anguckte und sagte, Herr Spindler, ich weiß, ich brauche Jesus, aber ich kann das nicht aufhören. Und ich sagte ihr, Sie müssen auch gar nicht aufhören. Das würde jetzt für manche ganz schön schockierend klingen. Ne? Sie müssen gar nicht aufhören. Sie müssen erst mal anfangen. Sie müssen erstmal mit dem Leben anfangen. Und es beginnt nur das Leben, wenn Jesus Christus in ihren Herzen wirklich Einzug gehalten hat. Weil dann haben sie plötzlich Lust aufzuhören. Weil dann kommt was ganz, ganz Neues in mein Leben. Die Lust zu leben. Diese Lust, eine neue Schau zu haben, eine wirkliche Vision fürs Leben zu entwickeln, wenn ich diesen Jesus, der das Leben ist, endlich einlasse im Leben. Manchmal kann ich mal sagen, es ist eine billige Antwort, aber es ist nicht so, es ist die Wahrheit. Viele Menschen, vielleicht sogar Menschen, die heute Abend da sind, die kämpfen an und kämpfen an und kämpfen an und kämpfen an. Und arbeiten an, arbeiten an und arbeiten an und arbeiten an. Und ich diene und ich diene und ich diene, aber ich kann dieses Fleisch, das kann ich nicht besiegen. Ich kann das in dem Herzen nicht besiegen. Ich kann diese Gedanken nicht besiegen. Wenn ich könnte, würde ich mir ein anderes Hirn geben. Geht aber nicht. Wenn ich könnte, würde ich mir ein anderes Herz geben. Geht nicht. Aber ich kann mich dem Gott anvertrauen, der sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Und ich will meinen Geist in euer Herz legen. Und ich werde es machen, dass ihr in meinen Wegen lauft. Ich werde es Unmögliche möglich machen, Leute. Das geht. Das geht. Wenn ihr kommt und euer altes Herz ablegt am Kreuz. Und wenn es nicht ablegt, wird es euch erlegen. Irgendwann, früher oder später. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Früher oder später. Und das Gericht ist für viele schon in dieser Welt. Diese Plage, das kann ein Gericht sein, wenn ich laufe und laufe und laufe und manche Menschen kommen sich förmlich verflucht vor. Ich treffe immer mehr Menschen auch in unserer Gesellschaft, die mir das sagen, ich komme mir irgendwie verflucht vor. Und manche Menschen verfluchen das Leben. Und manche Menschen leben ein gutes Leben und verfluchen dieses gute Leben. Weil sie immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Und die Vergangenheit, wisst ihr, das kann auch so eine Flucht sein, die Vergangenheit, wie es der Dietmar sagte. Die Vergangenheit kann auch so ein Schutz sein, dass manche ihre Vergangenheit gar nicht wirklich loslassen möchten. Weil es mir auch einen Schutz gibt, das, was mir zugefügt wurde, habe ich wenigstens was zu reden drüber. Die Bitterkeit, da habe ich was zu reden drüber. Da habe ich sogar eine gute Ausrede, warum ich manche Dinge tue im Leben. Da habe ich immer eine gute Ausrede. Die Eltern, der Opa, die Oma, unser deutscher Schäferhund. Habe ich immer eine gute Ausrede. Der, die, das, Gott. Also das kann auch was sein, das kann mein Gott werden, meine Vergangenheit. Das kann mein Gott werden. Und es zerstört mich, es ist kein guter Gott, die Vergangenheit. Und wer nur in der Vergangenheit lebt, der hat keine Zukunft, der hat keine Ewigkeit. Und er raubt sich die Ewigkeit. Und deswegen ist es mir so wichtig, nicht fliehen vor der Vergangenheit. Sondern die Vergangenheit ablegen. Weil die Vergangenheit wurde angelegt, angeheftet am Kreuz durch Jesus Christus. Die Bibel sagt, er hat alle unsere Schuld getragen. Er hat alle unsere Schande, alle unsere Scham, alles hat er getragen, Jesus. Jesus hat es alles getragen. Und nochmal, ich komme gern dazu zurück und ich bin Gott dankbar, dass ihr das Lied gesungen habt. Wie denn, wie soll ich das denn machen? Rufe mich an in der Not. Weil das ist manchmal eine große Not, wie denn? Das ist eine große Not, als ich in der Schule saß. Wie soll ich jetzt bloß die Mathearbeit ausfüllen? Das ist echt eine große Not. Und der Lehrer sagt noch, ist doch logisch. Ja klar, ist logisch. Das ist mir logisch, dass es Ihnen logisch ist. Wenn es mir jetzt auch noch so logisch wäre, wie Ihnen logisch ist, dann wäre es auch logisch für mich. Nicht schlecht, ne? Müsste man länger drüber nachdenken. Aber dafür sind wir nicht da. Aber da arbeiten wir und kämpfen und ringen. Und wie soll ich das ablegen? Herr, erbarm dich über mich. Das ist meine Not und ich rufe dich an in meiner Not. Ich weiß gar nicht mal, wie ich das ablegen kann. Man sagt oft so einfach, komm zu Jesus. Und ich sage manchmal Menschen, du wirst dich wundern, du weißt gar nicht mal, wie man zu Jesus kommt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Aber ich darf Jesus bitten, zu sagen, zeig mir, was es bedeutet, zu dir zu kommen. Zeig mir, was es bedeutet, zu dir zu kommen, Jesus. Das will ich. Ich habe so verschiedenste Vorstellungen im Kopf, was das alles bedeuten könnte, was das alles beinhalten könnte, aber ich weiß es nicht. Es ist meine Not. Und deswegen rufe ich dich an in meine Not. Und das Versprechen Gottes steht. Und ich werde dich erlösen. Ich werde dich erretten. Und du wirst mich preisen. Du wirst mich preisen. Das wird so werden. Du wirst mir die Ehre geben dafür. Du wirst einer von denen sagen, Leute, das ist echt erstaunlich. Erstaunlich. Erstaunlich, was dieser Jesus wirklich fähig ist zu tun. Das Unmögliche möglich zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das loswerden kann. Erstaunlich. Als ich zum Glauben an Jesus fand, manche würden jetzt sagen, ich war gar nicht gläubig, aber ich sage, ich war gläubig, weil ich diesen Frieden Gottes im Herzen spürte. Diese Vergebung meiner Schuld, aber ich war gefangen an Zigaretten und ich habe geraucht wie ein Schlot. Ich habe biblische Zigaretten geraucht, Camel Filter, also aus der Wüste. Ne? Und ich habe die geraucht, als ich Bibel gelesen habe. Morgens Kaffee und eine Zigarette. Und ich wurde das nicht los. Mir haben einige gesagt, oh, das passt aber nicht zusammen. Das habe ich auch gemerkt, dass es nicht zusammenpasst. Aber ich wurde es nicht los. Und dann komme ich in der Bibel an die Stelle im 1. Korintherbrief. Habe ich noch nie gelesen, diesen Korintherbrief. Und da steht drin, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das las ich in 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Und dann denke ich, wow, das ist echt ein Ding. Und da habe ich mir so den Tempel vorgestellt, wie schön der war. Und habe mir meinen Tempel vorgestellt, wie die Rauchschwaden so durchziehen. Und das habe ganz plastisch. Und ich habe mir auch vorgestellt, wie es so riecht, ne? So kalter Rauch im Tempel. Oh. Aber es hat mir geholfen. Und dann saß ich so dort und sagte, Herr Jesus, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht aufhören, ich kann nicht. Aber wenn das stimmt, dass das der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann kannst du mir das jetzt einfach wegnehmen. Und ich möchte keine AOK-Zigaretten rauchen und ich will keine Pflästerchen tragen oder sonstige Sachen und nicht irgendwie eine Therapie, wo ich 50 Mal um den gleichen Baum rumrennen muss. Und ich will das erfahren. Und es war plötzlich weg, es war plötzlich weg. Ich habe nie mehr geraucht, nie mehr. Ich bin an dem Tag noch in die Kaserne gefahren, ich war Soldat. Wir haben beim Frühstück immer geraucht. Und ich kam in die Kaserne, setzte mich am Frühstückstisch und die Jungs sagten, willst du eine rauchen? Ich sagte, nö, nicht, muss ich nicht. Ich habe überhaupt keinen Geschmack mehr drauf. Was ist denn los mit dir? Bist du krank? Ja, komisch eigentlich. Wenn man das Schlechte nicht mehr tut, ist man krank. Das ist eigentlich seltsam. Ja, wenn man gesund ist, ist man krank und wenn man krank ist, ist man gesund. Seltsam. Aber das war das. Plötzlich, das war weg. Weil Jesus das kann. Der kann das. Der kann das wirklich. Der kann das Unmögliche möglich machen. Der konnte das Unmögliche möglich machen, dass ich mich mit meiner Mama noch versöhnen durfte. Der konnte das Unmögliche möglich machen, dass mein Vater, der zornig war und der alles Mögliche sich ausgedacht hat, als ich zum Glauben an Jesus finden durfte, der jetzt plötzlich die Bibel liest, der jetzt plötzlich von Jesus spricht, der plötzlich allen Menschen erzählt, mein Sohn predigt von Jesus. Meine Schwiegermutter, die ist so schwer fiel, jetzt plötzlich sagt, Mensch, bete doch noch mit mir, wenn ihr jetzt dort sitzen, komm, bete. Die so zornig war und so bitter war, dass wir zum Glauben finden dürfen an Jesus. Plötzlich hat sich alles verändert. Jesus ist der, der das Unmögliche möglich macht. Er kann das, wenn ich es ablege und sage, Jesus, ich habe diese Not, ich weiß gar nicht wie. Ich weiß nicht wie. Aber du sagst, ruf mich an in deiner Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und das soll doch mein Leben sein. Mein Leben soll doch was sein, zu erzählen von diesen Taten, diesen Wohltaten, diesen guten Taten des guten Gottes. Das soll es doch sein. Der mit mir auf dem Weg ist und mich immer wieder einlädt zu kommen und abzulegen und zu empfangen und Frieden zu empfangen. Das soll es doch sein. Es hat mir Mut gemacht, was ihr gesungen habt. Befreit, befreit von Schuld, befreit von Last, befreit von Schmerz. Wie denn? Jesus, du bist Herr. Das, ihr habt wunderbare Botschaften heute Abend verkündigt. Wie denn? Jesus, du bist Herr. Du bist Herr. Nicht die Vergangenheit ist Herr. Du bist Gott. Du bist der, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Du hast den Tod überwunden. Du hast den ganzen Schmerz, diesen ganzen Schutt, diesen ganzen Finsternis, diesen ganzen Fluch dieser Welt hast du auf dich genommen. Hast ans Kreuz geschlagen, Jesus. Du bist Herr. Nicht die Vergangenheit, Jesus. Nicht die Vergangenheit ist Herr. Du bist Herr. Du. Und es ist nicht ein Mantra, das man sich aufsagt. Wenn es nur ein Mantra wird, ist es schlecht, Leute. Um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich es im Herzen haben darf. Jesus, legt es mir ins Herz, dass du wirklich Herr bist. Ein Mann in der Bibel sagt zu Jesus, ich glaube, Herr, aber ich hilf meinen Unglauben. Also mit anderen Worten denke ich, der sagt, ich glaube schon irgendwas. Wer will sich schon sagen, dass er nichts glaubt? Wir glauben doch alle irgendwas. Aber irgendwie meinte ich, dass dieser Mann gedacht hat, als er vor Jesus stand, ich glaube schon irgendwas, Jesus. Aber ich glaube nicht an dich. Ich glaube nicht dem, ich vertraue dir nicht, Jesus. Ich vertraue an alles, ich glaube an alles Mögliche in dieser Welt. Ich glaube, dass ich meine Schuld abarbeiten kann. Ich glaube, dass ich meine Vergangenheit, dass ich die wegsingen kann, meine Vergangenheit, wegarbeiten kann. Manche werden Workaholics, die werden nicht Alkoholiker, die sind Arbeitsholiker, die arbeiten und arbeiten und arbeiten, nur um ihre Vergangenheit davonzulaufen. Bauen ein, ich sage das jetzt einfach mal so platt, in Schwabenland ist ja nichts anders, bauen ein Haus nach dem anderen und noch eins und noch, damit ich beweisen kann, dass ich es auch geschafft habe. Da auf die Schule, dort auf die Schule, da noch eine Ausbildung, da noch ein Studium draufgepackt, damit ich es beweisen kann, dass ich es geschafft habe. Und ich bin immer noch der Gleiche. Der gar nicht weiß, wer eigentlich wirklich ist. Geplagt von meiner Kindheitserinnerungen, geplagt von der Lust, geplagt von der Schande, geplagt von der Scham und ich versuche dann irgendwie davonzulaufen. Ich versuche mich frei zu kaufen, ich versuche mich frei zu arbeiten, ich gebe doch genug, ich mache doch genug, aber ich kann dann nicht weglaufen. Ich werde ein Tramp und gehe auf die Straße und bin irgendwo unterwegs. Nee, ich nehme mich immer mit. Immer, immer, immer. Ich habe ein interessantes Wort gelesen, das mich doch auch bewegt hat, von Alexander Solzhenitsyn. Und der schrieb, wenn es einfach nur böse Menschen gäbe, die irgendwo hinterhältig böse Taten vollbringen und es genügt, sie von uns und anderen zu entfernen. Doch die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft mitten durch unser Herz. Die Trennlinie von Gut und Böse verläuft mitten durch unser Herz. Es sind nicht die Umstände, die Menschen kreieren, sondern die Umstände offenbaren, wer wir wirklich sind. Die Umstände offenbaren, wer wir wirklich sind. Die Umstände offenbaren, ob ich davonlaufe, ob ich auf meiner Reise des Lebens bin. Die Umstände offenbaren, ob ich die Vergangenheit vergötze oder Jesus Gott sein lasse. Herr, hier bin ich, ganz frei durch dich, habt ihr gesungen. Hier bin ich ganz frei durch dich, weil du machst das Unmögliche möglich, weil ich gar nicht frei bin, ich bin nicht frei. Aber du machst mich frei, Jesus, durch dein Blut. Du machst mich frei, ich würde es ablegen, was mich sonst erlegen würde im Leben. Ich weiß gar nicht mehr wie, deswegen rufe ich dich an in meiner Not. Und ich würde es erfahren, was der Dietmar erfahren hat und was der Apostel Paulus so gesagt hat in Timotheus' Brief. Das finde ich interessant, sein Leben. Und er sagt, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus. Unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Für mich war das eine wunderbare Definition für jemanden, der ein Sünder ist. Ein Sünder ist jemand, der nicht weiß, was und wofür er etwas tut, weil er nicht weiß, wofür und für wen er da ist. Der Paulus hat irgendetwas gemacht. Der wusste gar nicht, für wen er da ist. Der war für seine Religion da. Der war für irgendwas da, für seine Fantastereien, die er im Kopf hatte. Aber der wusste gar nicht, für was ich eigentlich wirklich da bin. Für was bin ich eigentlich da? Und der Mensch ist da, um auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Der Mensch ist da, nicht um auf seine Kapazitäten zu vertrauen. Du musst nur, dann wird es schon irgendwie besser. Wenn du das tust, dann wird es sich schon irgendwie verändern. Nee, der Mensch ist geschaffen worden, um auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Dafür wurde der Mensch geschaffen. Und dieses Vertrauen in den lebendigen Gott hat der Mensch verloren durch einen Sündenfall. Und dann kommen andere Götter da rein in dieses Leben. Und dann kommt auch der Gott der eigenen Kapazität herein. Der Gott des, du musst dir das immer nur wieder einsagen. Der Gott dessen. Und es war auch beim Apostel Paulus so. Sein Gott war seine Religion. Sein Gott war das, was er alles gelernt hat im Leben. Der hat mindestens 15 Jahre lang hat er die jüdische Theologie studiert. Die Gesetzesschriften. Apostel Paulus war jemand gewesen, der konnte eine Nadel nehmen und durch die Schriftrollen stechen. Und es war wirklich so, durch die Schriftrollen stechen. Und er konnte genau sagen, durch welche hebräischen Schriftzeichen diese Nadel ging. So war der trainiert. Der war einer von denen, die bis zum 13. Lebensjahr die 5 Bücher Mose vorwärts auswendig aufsagen konnten und rückwärts auswendig aufsagen konnten. Das war sein ganzes Leben. Und jetzt kommen da ein paar Leute in diese Welt und die sagen, oh, das ist gar nicht so kompliziert, Gott zu dienen. Du musst nur diesen Jesus vertrauen. Und du musst gar nicht warten auf die Auferstehung, sondern dieser Jesus, der ist schon auferstanden. Und du musst deine Schuld nicht abarbeiten, nicht abfasten, nicht absingen, nicht abbezahlen und mit guten Taten zu regeln, sondern ihr dürft weiter singen, okay? Dass du nachher singst, boah, wir singen gar nicht mehr. Aber keine Panik, ne? Ich hätte es auch so gesagt, wenn er nicht da wäre. Und aber, also mit euch hat es nichts zu tun. Aber ihr versteht es, du musst nicht, nee, du musst nur zu diesem Jesus kommen. Und vielleicht das einfach sagen, was der eine Mann sagte, den wir auch getroffen haben, damals auf der Straße, da waren wir dabei, als der Mann zu Jesus sagte, Jesus, ich glaube, aber hilf meinen Unglauben. Das möchte ich. Ich wollte so gerne tief von dir bewegt sein, Jesus. Wir waren auch dabei bei dem anderen Mann, von dem du erzählt hast, Jesus, der im Tempel sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Wir waren dabei, wie diese Frau kam zu dir und sagte, oh, die Heiden, die Hunde, die essen die Brotkrumen auf dem Boden, Jesus. Mach meine Tochter gesund. Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Wir waren dabei, als dieser schlaue Pharisäer dich eingeladen hat zum Abendessen und ein bisschen mit dir rumchecken wollte am Tisch. Ein bisschen fachsimpeln. Über das Reich Gottes und über alles. Das kann man doch auch so sehen und das kann man doch auch so verstehen. Sprichst du eigentlich auch Aramäisch und Hebräisch und Altgriechisch? Und dann kommt diese Frau, das war seltsam gewesen, seltsam. Und diese Frau, die dich salbt. Und du dann diesen Pharisäer, dieses Gleichnis sagst, mit dem, der 50 Denar Schulden hat und mit dem, der 500 Denare Schulden hat. Und dann sagst du plötzlich, Jesus, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Nicht, du hast nicht gesagt, ihr ist viel vergeben worden, weil sie viel liebt. Nee, nee, du hast gesagt, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Unser Glaube ist aber, wer viel liebt, den wird viel vergeben. Aber das, was du verkündigst, Jesus, ist doch ganz, ganz anders. Wir werden erst wirklich lieben, wenn wir deine Liebe erkannt haben. Wie es dann der Apostel Johannes schreiben wird, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dieser Krampf hat aufgehört. Versuch mal, Gott zu lieben. Und wenn, weil du es nicht kannst, dann sage ich dir, wie man das macht. Man verhält sich richtig, man tut das Richtige, man sagt das Richtige, man lebt richtig, man gehört zur richtigen Gesellschaftsschicht. Mann, Frau unter anderem auch, ne? Und nicht, dass er denkt, ihr seid fein raus. Und nichts verändert sich. Nichts, nichts. Und die Bibel sagt doch, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist aber die Liebe Gottes, dass er durch seinen Sohn unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Er hat durch seinen Sohn mit der Vergangenheit abgeschlossen. Wie es der Prophet Jesaja sagen würde, in Propheten Jesaja Kapitel 38, er hat unsere Schuld hinter seinen Rücken geworfen. Er sieht die gar nicht mehr. Wie es der Prophet sagen wird, im Propheten Maleachi, als es sagt, wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Wer? Meine Vergangenheit nicht. Die plagt mich bis zum Gehen nicht mehr. Meine Vergangenheit vergibt keine Schuld. Nee. Die kommt immer wieder hoch, diese Schuld. Du hast mir das angetan, der hat mir das angetan und der hat mir das angetan. Und da kam das hoch und das ist mir zugefügt worden. Meine Vergangenheit, nee, die vergibt nicht. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Und Lust hat an der Gnade. Lust hat an der Gnade. Lust. Oh, ich habe Lust an allem Möglichen, aber nicht an der Gnade. So anders ist dieser Jesus. So anders. Das ist so unmöglich. Wer kann Lust haben an der Gnade, wenn ihn der Brücken aufgeschlitzt wird, mit Peitschen aufgeschlagen? Wenn er verspottet wird bis zum Gehtnichtmehr, eine Dornengrote aufgesetzt, das Blut rennt den Kopf herunter, der Körper ist zerschlissen von Schmerz und wie es ein Theologe sagte, am Kreuz von Golgatha hing eigentlich nur noch ein Fleischklumpen. Verunstaltet. Und diese Fleischklumpen sagte, ich habe Lust an der Gnade, Leute, Lust an der Gnade. Deswegen ist der Gerechte für die Ungerechten gestorben. Wie es der Apostel Paulus schreiben wird, wie er es selbst erkannt hat. Und deswegen sagt er es, ich war ein Frevler. In Apostelgeschichte 26 sagt er, und wenn die Christen ins Gefängnis geworfen wurden und wenn sie getötet wurden, dann habe ich noch mein Ja dazu gegeben. Der Paulus war ein Mörder. Und was hat er für Schreie gehört von den Frauen, die rausgerissen wurden aus ihren Häusern, die Kinder, die rausgerissen wurden, die Männer, die vor den Augen ihrer Frauen misshandelt wurden, von den Schergen geprügelt wurden, ausgelacht und verspottet wurden. Die sind da nicht so fromm umgegangen mit denen, oh, ich habe da ein Gesangbuch dabei und vielleicht sollten wir ihnen ein paar jüdische Volkslieder vorsingen, bevor sie dann ins Gefängnis geworfen werden. Nee. Das war seine Vergangenheit. Und wahrscheinlich ging der Paulus selbst auch durch eine harte Schule in der Kindheit. Und dann sagt er das, und die Gnade unseres Herrn Jesus wurde mir über alle Maßen groß. Es wurde mir über alle Maßen groß. Samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Das ist das, Leute, sagte Paulus, das wünsche ich dir, Timotheus, dass du das annimmst, dieses Wort. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren. Damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Das heißt, wer künftig dann noch zum Kreuz kommen wird, der soll das auch erfahren. Wenn mir, sagte Paulus, die ganze Vergangenheit vergeben wurde. Der Paulus sagt, wenn meine ganze Vergangenheit ans Kreuz geschlagen wurde in Jesus. Meine ganze Verdorbenheit, meine ganze Selbstgerechtigkeit. Das Boshafte, das ich getan habe, wenn mir das vergeben wurde, dann sollte es ein Zeugnis für euch sein, dass es euch auch vergeben werden kann. Ihr müsst dem nicht entfliehen, ihr dürft es ablegen. Weil, sagt der Apostel Paulus, ich will euch eine andere Sache auch nicht vorenthalten, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Nur in Christus, nicht in Religion, nicht in der richtigen Gemeinde, nicht in ich bin auch getauft, nicht in ich arbeite auch mit, nicht in ich habe diese Erfahrung im Leben gemacht und das, nee, also das kann, nee, nein, nicht in dieser Erfahrung, nicht in der Bitterkeit, nicht im Zorn, nicht in der Enttäuschung, sondern ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, es ist alles neu geworden. Und er bezieht sich auf einen Gedanken, der uns im Psalm 23 begegnet, dass es der Gott ist, der Seelen, die zerbrochen sind, wiederherstellt. Wie viele Seelen sind zerbrochen tatsächlich? Durch Missbrauch, durch körperlichen und geistlichen Missbrauch. Wie viele Seelen sind zerbrochen? Wie viel Schmerz? Und die Bibel sagt, es ist der Gott, der die Seele wiederherstellt, der diese Seelen, die in tausend, aber tausende von Stücken zerplatzt scheinen, wieder zusammenfügt. Und nicht nur notdürftig irgendwie zusammenfügt, könnte dahin passen, nee, vollkommen wiederherstellt, heilt, Neues macht. Es ist dieser Gott, von dem der Apostel Paulus schreibt, der in Jesus Christus Mensch geworden wurde und in Jesus Christus den Schuldschein, der gegen uns stand, ans Kreuz geheftet hat. Und am Kreuz von Golgatha, an dem meine Schuld angeheftet wurde, darf ich diese Vergangenheit ablegen. Und wenn ich nicht weiß, wie, dann darf ich sagen, Jesus, ich rufe dich an in meiner Not, ich weiß nicht wie. Und wenn ich merke, ich verfolge irgendwelche Gedanken, aber ich bin wie dieser Mensch in der Bibel, der sagt, ich glaube ja, aber hilf meinen Unglauben, ich vertraue dir nicht. Dann macht Jesus das Unmögliche möglich. Weil es sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist anders als bei uns Menschen, wie es der Dietmar erlebt hat. 17 verschiedene Wohnorte. Ist anders wie bei der jungen Frau. Da kannst du gehen, dort kannst du gehen und hier kannst du gehen. Da brauchst du gar nicht erst reinkommen. Nee, da passt du nicht rein, so wie du aussiehst. Wer zu mir kommt, mit meiner Schuld, mit meiner Bitterkeit, mit meiner falschen Rede, mit meinem Götzendienst, mit meinem Schmutz, mit meinem Schmerz, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Der soll das erfahren, was der verlorene Sohn erfahren hat, als er nach Hause kam in der Bibel. Dieser Sohn, der alles verbraten hat. Und sein Bruder, der zu Hause war, sagt, Vater, weißt du nicht, dass er das ganze Erbe mit Prostituierten durchgebracht hat? Das steht in der Bibel. Der hat es durchgeknallt, der hat es krachen lassen. Weißt du das nicht? Doch, weiß ich. Weil die Liebe, die schaut durchs Herz. Den kannte ich ganz genau, mein Sohn. Aber ich weiß auch eins, dass er jetzt nach Hause gekommen ist. Das ist das größte Geschenk, das mir passieren konnte. Und deswegen, sagt Jesus, wird Freude im Himmel sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Über einen einzigen Sünder, der kommt und sagt, ich glaube, hilf meinen Unglauben, Jesus. Hilf meinen Unglauben. Jesus, ich rufe dich an in meiner Not, in meinem Schmerz, in meiner Scham, in meiner Schande. Ich möchte es erleben, was der Apostel Paulus schreibt diesen Menschen, die so voller Schande waren in Korinth. Und er beschreibt eine ganze Latte davon, von Leuten, mit denen ich wahrscheinlich nicht zum Mittag essen wollte. Und der Paulus sagt, etliche davon seid ihr selbst gewesen, Leute. Selbst wart ihr so. Ihr wart so, aber jetzt seid ihr rein gewaschen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Die Vergangenheit ist abgewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Und es ist der Gott, der unsere Sünden in die tiefsten Tiefen des Meeres versenkt. Damit wir Menschen werden dürfen, die davon sprechen dürfen und singen. Jesus ist Herr. Was sagen dir? Menschen brauchen Gott. Und nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. Der versteht, wie es uns Menschen wirklich geht. Und gekommen ist, um uns Menschen die Vergangenheit zu beenden am Kreuz von Golgatha, um uns Menschen die Ewigkeit zu erwerben durch sein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha, um uns Menschen, die wir gar nicht wissen, wo wir wirklich zu Hause sind, eine ewige Heimat zu schenken. Aber was ist der Punkt? Wer zu mir kommt, wie viele ihn aber aufnahmen, die werden Gottes Kinder genannt. Nicht wie viele von ihm wussten, über ihn diskutiert haben, von ihm gelesen haben, auf seinen Namen getauft wurden, für ihn gedient haben, sondern wie viele ihn aufgenommen haben. Aufgenommen haben. Und wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann darf ich einfach das tun. Ich rufe dich an in meiner Not. Ich rufe dich an in meiner Not. Offenbar mir, zeig mir, was das bedeutet. Und ich will es tun, ich will kommen, ich will kommen. Ich will mich einladen lassen von dir, Jesus. Und ich will den ersten Schritt machen. Und das soll jetzt auch geschehen dürfen in dem nächsten Lied, das ihr jetzt singen werdet. Gehe ich davon aus, ne? Ja. Ihr dürft rauf und wir werden ein Lied, oder singt ihr noch zwei Lieder? Gut, ja, okay. Und während das Lied gesungen wird, während das Lied gesungen wird, möchten wir einladen, ans Kreuz zu kommen. Weil Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und weil Jesus der Gott ist, der das Unmögliche möglich macht und unsere Vergangenheit am Kreuz von Golgatha bereinigt hat, durch sein Blut, durch nicht mehr, aber auch durch nicht weniger. Möchten wir dazu aufstehen, zu diesem Lied, und wer den Drang hat, die Freiheit hat, merkt im Herzen, ich soll kommen, kommt. zum Kreuz und lasst es zu. Und komm vielleicht mit diesem Gebet: Ich rufe dich an in meiner Not. Komm in mein Herz, Jesus. Würge du das ganz, ganz neue Leben. Ich spreche noch ein Gebet und dann singen wir das Lied miteinander. Und dann möchte ich hier unten am Kreuz stehen und herzlich einladen, während dieses Liedes einfach zum Kreuz vorzukommen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese tiefe Wahrheit, dass du Herr bist und Gott bist und nicht die Vergangenheit. Für diese tiefe Wahrheit, dass du alle unsere Schande, unsere Last, unsere Schmach, unsere Not ans Kreuz getragen hast. Für diese tiefe Wahrheit, dass du unsere Last zusammengebrochen bist. Und für diese tiefe Wahrheit, dass du einlädst: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort sagt, dass der Geist Gottes ist, der durch die Reihen geht und das Herz sucht, das ihm treu dienen will. Und ich danke dir, dass es du bist, der weiß, Menschen anzusprechen. Und ich danke dir, dass du dieses Gebet erhörst von einem Menschen, der vielleicht jetzt gerade zu dir schreit: Ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben. Und jetzt danke ich dir, dass du gerne einlädst, Jesus, ans Kreuz zu kommen, Leben zu empfangen, Ewigkeit zu empfangen, Vergebung zu empfangen durch deinen Namen in der Kraft deines Blutes. Amen.